Da geht sie, unsere Zukunft. Zum Glück kommen sie wieder. Ja, letzte Woche hat Robi ja hier den Anfang der Reihe gemacht. Erika hat es vorhin schon erwähnt. Und zwar so anhand von Adam und Eva hat er so ein bisschen gezeigt, wie Gottes Begegnungen eigentlich gedacht gewesen wären. Wunderschön sind Gottes Begegnungen gedacht gewesen. Genial, gut. Und mich stimmt es ein bisschen traurig, dass es heute nicht mehr so ist. Aber wir haben die Verheißung, und das macht mich wieder sehr hoffnungsvoll, dass es ja wieder so werden wird. Und das ist wirklich gut. Und darauf dürfen wir uns heute schon freuen, dass wir das auch mal wieder haben werden. Heute beschäftigen wir uns aber quasi mit dieser Zwischenzeit, wo wir jetzt drinnen auch schon stecken. Und es gibt nicht nur einfache Gottesbegegnungen in der Bibel, gerade im Alten Testament. Es gibt auch schwierige Gottesbegegnungen. Und heute wollen wir uns also ein bisschen eine schwierige anschauen. Schwierig ist sie für die Person damals gewesen. Und ich finde, schwierig ist sie auch für uns heute noch. Denn es ist wirklich eine spezielle Begegnung, die wir hier von Mose anschauen. Die kann uns Rätsel aufgeben, sie kann uns irritieren. Ja, mal schauen, wie es euch denn geht hier damit. Wenn ich sage, es ist eine Gottesbegegnung von Mose, dann gehört ihr da ja schon die Mehrzahl. Der Mose, der hat nämlich gerade mehrere Gottesbegegnungen gehabt. Da könnte man dann schon wieder sagen, das war schon auch ein Glückspilz gewesen. Der hat das gerade mehrmals in seinem Leben dürfen haben. Sind ihr ein bisschen neidisch auf den Mose, dass er mehrere Gottesbegegnungen hat dürfen haben? Wie geht es euch so damit? Ich spüre eine gewisse Vorsicht nach meiner Einleitung. Das habe ich selber versemmelt. Aber mir geht es eigentlich ein bisschen ähnlich. Auf eine Art bin ich schon sehr neidisch. Und auf eine Art habe ich aber auch die Gottesbegegnungen ein bisschen angeschaut von ihm. Und dann muss ich sagen, okay, es ist nicht immer einfach. Ich glaube, dass wir ein viel zu romantisches Bild von Gottesbegegnungen haben. Ich denke da immer so an Liebe, an Wärme, an einen tiefen Frieden, der mich erfüllt. Einfach so an nur schöne Sachen, an einfach ja, so einen wunderbaren Zustand. Und ich glaube, das hat viel mit der Sehnsucht zu tun, die ich in mir habe, wahrscheinlich wir alle uns haben, eben so auf Adam und Eva zurück, auf so, wie es einmal gedacht gewesen wäre, oder wenn wir vorher schauen, so, wie es einmal wieder wird sein. Quasi einfach, dass wir unseren Vater im Himmel dürfen sehen, mit ihm reden, einfach seine Liebe ganz dürfen eintauchen in der und danach sehnen wir uns sehr. Aber damit, oder das ist vielleicht nicht der einzige Grund, warum wir so ein romantisches Bild haben von Gottes Begegnung oder ein verzerrtes Bild, vielleicht kann ich es auch so sagen. Es hat so ein bisschen mit einer rosa Wolke zu tun, vielleicht mit unserem Gottesbild. Eben, Gott ist immer nur Liebe. Gott ist einfach immer nur der gute Daddy. Und ein bisschen manchmal strengen sich so ein bisschen die Ansicht, die Gedanken in unser Leben, weil er ja Liebe ist. Und weil es ja eigentlich gut mit uns meint. Aber wir vergessen manchmal, dass Gott Gott ist. Unerreicht, unfassbar weit oberhalb von uns. Und wir sind Menschen. Und manchmal haben wir so das Gefühl, wir können so ein bisschen auf Augenhöhe kommen mit Gott. Und dann ist er einfach nur der Gute. Und das ist ein fataler Trugschluss. Also, das so ein bisschen als Vorwort quasi. Und jetzt tauchen wir aber ein in den Text, den ich mitgebracht habe. Wir finden den im Buch Exodus, also im zweiten Buch Mose. Und zwar in den ersten vier Kapiteln. Und die ersten vier Kapitel, die sind auch die Einleitung zu dem Buch. Dort wird alles so ein bisschen erklärt. Buch Exodus, Exodus heisst Auszug. Das sagt, das erklärt schon ein bisschen, um was es dort geht. Der Auszug vom Volk Israel aus Ägypten. Und bevor aber der Auszug anfängt, werden die ersten vier Kapitel so ein bisschen gebraucht als Einleitung. Wer, wenn, wieso, woher, warum und all die Fragen werden uns als Leser dort näher gebracht. Und dann ist es aber auch nicht die erste Gottesbegegnung in diesen vier Kapiteln. Schon in den ersten vier Kapiteln gibt es Minimum zwei Gottesbegegnungen, je nachdem, wie man es zählt, vielleicht sogar auch schon drei. Die erste die Mose hat, ist die in Kapitel 3, wo er den brennenden Dornbusch in der Wüste entdeckt. Die Geschichte kennt ihr, oder? Mit dem brennenden Dornbusch. Der Mose ist bereits aus Ägypten geflohen nach Midian, weil er in Ägypten einen Aufseher getötet hat. Und so hat er natürlich den Zorn vom Pharao auf sich gezogen und hat eben müssen flüchten. Und in Midian hat er dann Zipporah zur Frau genommen und zusammen haben sie bereits zwei Söhne, den Gershom und den Eliezer, gehabt. Und der Mose, heute würde man sagen, er hat im Betrieb vom Schwiegervater mitgearbeitet. Also er hat seine Herde gehütet. Und sein Schwiegervater hat Jitro geheissen. Auch das wird alles hier erklärt in den ersten vier Kapiteln. Und dann eines Tages, wo er wieder die Herde hütet, entdeckt er eben den Dornbusch. Und ich lese euch jetzt von dieser Begegnung ein bisschen vor. Die brauchen wir, dass wir mit dann die zweite Begegnung besser einordnen können. Also wir sind jetzt im 2. Buch Mose, Kapitel 3, 1-3. Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Was natürlich eigenartig ist. Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Zum Glück war der Mose neugierig. So gut. Und Gott hat dann verlangt von Mose, dass er seine Sandalen auszieht, weil er jetzt auf heiligem Boden steht. Und dann hat sich Gott im Mose selber vorgestellt. Und der Mose hat sogar dann sein Gesicht verhüllt, weil er sich gefürchtet hat, Gott wirklich zu sehen. Wir überspringen ein paar Phasen und lesen noch einmal ab 7 ein bisschen weiter. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinauszuführen, in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Man musste früher auf Iter enden. Das ganze Gespräch zwischen Gott und Mose, das geht noch viel länger. Und heute ist ja nicht so tolles Wetter, wie gut, da würde sich eigentlich anbieten, dem mal so Kapitel 3 bis Kapitel 4, 17, das ist so eine schöne Gottesbegegnung, dort an diesem Dornbusch, vielleicht heute Nachmittag nachzulesen. Auf jeden Fall steht am Schluss von dieser ersten Begegnung stehen ein paar Sachen fest. Gott teilt in Mose ein paar Sachen mit. Erstens, der Mose ist klar von Gott berufen worden. Eine klare Berufung. Und dann auch ein Auftrag. Ich finde, eine Berufung hat immer auch mit einem Auftrag zu tun. Er soll das Volk Israel aus der Gefangenschaft befreien. Und dafür stattet Gott den Mose auch schon mit Wunder aus. Mögt ihr euch erinnern, er gibt einen Stock, den kann er am Boden tun, dann gibt es eine Schlange, dann kann er die Schlange wieder anlängen und es gibt einen Stock. Und das klingt spannend, das ist vielleicht ein weiteres Argument, um den Text noch einmal zu lesen. Und er gibt dem auch noch ein Wunder vor, dass die Hand aussätzig wird und wieder gesund. Also er gibt ihm sogar Wunder mit, um das Volk zu überzeugen, dass er sie anführen soll und auch den Pharao zu überzeugen. Und der Mose, der ist aber zögerlich in dieser ganzen Sache. Wir merken immer wieder im Gespräch, wie der Mose kein Selbstvertrauen hat. Und irgendwie immer so ein bisschen auch am liebsten den Auftrag nicht möchte annehmen. Und am Schluss sagt er noch, ich kann nicht reden. Und dann stellt ihm Gott überhaupt noch seinen Bruder, den Aaron, zur Seite. Also Mose, sein Bruder, den Aaron zur Seite. Und er sagt dann, der wird für dich reden, der kann das. Und Gott tut aber den Mose auch schon informieren, dass der Pharao sehr hartherzig wird sein. Aber Gott sagt auch, am Schluss wird der Pharao euch ziehen lassen. Das weiß er doch alles schon. Also es passiert mega viel. Und Gott sagt auch, und ihr werdet wieder zu dem Berg kommen und ihr werdet mir hier an dem Berg als ganzes Volk dienen. Und eben Gott teilt dem Mose noch seinen Namen mit, ich bin. Genau, und das alles passiert und das müssen wir uns jetzt irgendwie merken, dass es wichtig ist, dass wir das wissen, wenn wir jetzt dann die nächste Begegnung anschauen. Nach dieser Dornbusch-Begegnung geht Mose wieder zum Jitro und zu der Zippora und seiner Familie zurück. Und dann lesen wir, jetzt kommen wir ins Kapitel 4, 4,18, dort lesen wir jetzt. Darauf ging Mose hin, also eben nach dieser Begegnung, und kehrte zu seinem Schwiegervater Jitro zurück und sagte zu ihm, ich möchte gerne gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, um zu sehen, ob sie noch am Leben sind. Und Jitro sagte zu Mose, geh hin in Frieden. Und der Herr sprach zu Mose in Midian, geh hin, kehre nach Ägypten zurück, denn alle Männer sind gestorben, die dir nach dem Leben trachten. Alles läuft super, oder? Wir sind noch voll auf Plan. Gott hat einen klaren Auftrag bekommen, er hat so viel Zurüstung bekommen. Auch jetzt bekommt er noch einmal so Zusage, hey, du musst keine Angst haben, wenn du nach Ägypten gehst. Die Männer, die dich verfolgt haben, die sind nicht mehr rum. Es kommt gut. Hey, immer so, wir spüren so, Gott stärkt im Mose den Rücken. Und so sind wir gespannt, wie es weitergeht. Wir lesen gerade noch einen Abschnitt. Dann nahm Mose seine Frau und seine Söhne mit sich und ließ sie auf dem Esel reiten und kehrte in das Land Ägypten zurück. Und Mose nahm den Stab Gottes in seine Hand. Und der Herr sprach zu Mose, wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, sieh zu, dass du all die Wunder, die ich in deine Hand gelegt habe, vor dem Pharao tust. Und ich will sein Herz verstocken, sodass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn in Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Es ist immer noch alles gut zwischen Mose und dem Gott oder Gott und dem Mose. Nichts deutet darauf hin, dass jetzt gerade etwas sehr Komisches und ich finde sehr Schreckliches passieren wird oder passieren könnte. Der Mose hat wirklich einen schwierigen Auftrag, oder? So finde ich, zu dem Pharao, dem Mächtigen, das war so die Machtzentrale gewesen, zu dem Zeitpunkt, jetzt zu gehen und zu sagen, hey, du musst das Volk Israel entlassen. Und ich würde sagen, der Wohlstand von diesen Ägypter hat auch auf dem Sklavendienst von dem Volk Israel geruht. Sehr einen schwierigen Auftrag. Und Gott hat aber eben Mose mit Wunder und Aaron ausgestattet quasi an seiner Seite und er stärkt ihn auch da noch einmal. Wieder spüren wir, wie er quasi Gott im Mose den Rücken stärkt. Er baut wirklich sein Selbstvertrauen auf. Und Gott selber hat ja den Mose auserwählt. Also meine, Gott hat ja irgendjemanden nehmen können und auserwählen für den Auftrag. Aber Gott ist es wichtig, den Mose zu nehmen. Und darum investiert er, finde ich, sehr viel in den Mose, bis wir nochmal jetzt an diesem Punkt sind. Lesen wir jetzt noch die nächsten drei Verse. Und ich finde, die Spannung liegt ja schon ein bisschen in der Luft. Jetzt, irgendetwas geht jetzt. Vers 24 bis 26. Und es geschah auf dem Weg in die Herberge. Da trat der Herr ihm, also Mose, entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein, schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab, berührte damit seine Füße und sagte, wahrhaftig, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Damals sagte sie Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Total unverständlich eigentlich, so was jetzt da passiert. Irgendwie, ich glaube, wir haben die Versen auch ausblendet, wenn wir sie überhaupt schon mal gelesen haben. Wir haben irgendwie eine andere Musikgeschichte oder, vor Augen. Das ist irgendwie so das Baby auf dem Nil und dann, wie er aufgewachsen ist beim Pharao und der Schönling, wie es heisst, und dann ist er von Gott berufen. Und es läuft einfach super in unserer Vorstellung, oder? Aber es hat da eine tiefe Kluft gegeben. Es läuft überhaupt nicht nur super bei dem Mose, finde ich. Also, wenn dir ein Mensch umbringen will, hast du ein Problem, oder? Und ich finde, das wird nicht kleiner, wenn Gott dich umbringen will. Du hast wirklich ein Problem. Ja, was ist das da für eine Gottesbegegnung? Das ist wirklich eine irritierende, eine schwierige Gottesbegegnung. Ich finde vor allem, wenn wir so eben den Anfang von diesen vier Kapiteln auch so mitgehört haben und merken, was Gott schon alles in dem Mose geleitet hat. Es kommt so unerwartet. Hat jemand von euch gerechnet damit, Also außer der hat jetzt gerade schon gewusst, die Verse kommen. Aber so, wenn man den Rest vorhin gehört hat, wir rechnen nicht damit, oder? Was jetzt da passiert. Ich finde, es ist total unvorhergesehen. Und ich finde, wir müssen uns die Verse ein bisschen näher anschauen. Weil irgendetwas, was da passiert, ja, man kann ja so sagen, die Verse stehen ja aus einem Grund in der Bibel. Es ist ja nicht so, dass irgendetwas in der Bibel steht, ohne dass es einen Grund hat. Oder dass es irgendwie einen Fehler gibt in der Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort. Also ist die ganze Bibel Gottes Wort. Also können wir auch diese Verse anschauen oder müssen eben vielleicht auch gerade diese Verse anschauen. Ich finde, wir müssen analysieren, was da genau passiert. Und dann können wir uns noch ein bisschen Gedanken darüber machen, warum das passiert. Und vielleicht können wir sogar so weit, dass wir noch uns Gedanken darüber machen, was wir daraus lernen können. Aber zuerst so ein bisschen, was passiert überhaupt. Je nach Übersetzung, und da fängt es an, gell? Schon die die Bibeln übersetzt haben, haben sich schwer da mit diesen Vers. Gewisse haben so wie da jetzt übersetzt, Gott wollte ihn töten, und gewisse haben bei der Übersetzung abgeschwächt und haben übersetzt, Gott wollte ihn sterben lassen. Und das sind Welten. Aber vom Urtext her ist es töten lassen. Und dieses ist vielleicht das, was wir lieber, wo wir ein bisschen besser handeln können. Aber es ist töten lassen. Wir lesen auch nie, dass der Mose todkrank wäre. Weißt du, wenn jemand sterben lassen will, dann müsste der ja schon im Sterbeprozess sein. Und das lesen wir überhaupt nie. Also das ist auch eigentlich fern, dass das richtig sein könnte. Und wir dürfen uns da wirklich an die Elberfelder Übersetzung halten, die töten übersetzt. Und der Herr oder auch der Engel des Herrn, wie es an anderen Stellen im Alten Testament heisst, ist zum Mose und zu der Zipora getreten und eben ihren beiden Söhnen. Und es war somit nicht nur eine Gottesbegegnung von Mose und Gott, sondern im Minimum Zipora ist involviert. Ob die beiden Söhne das aktiv, weißt du, schon mitbekommen haben. Irgendwie sind sie dann schon auch noch involviert worden, oder eint. Aber sicher Zipora ist ganz ein Teil von dieser Begegnung gewesen. Und sie hat ja dann auch sehr geistesgegenwärtig reagiert. Ja genau, schon nur das ist ein Zeichen dafür, dass sie da alles mitbekommen hat. Und Zipora, die hat dann die Vorhaut von ihrem Sohn abgeschnitten, mit einem scharfen Stein. Mit der GL haben wir schon kurz über den Text geredet. Und im Christian Walter ist es dann so wichtig, sie zu sagen, ein scharfer Stein, dass wir ein falsches Bild haben, das kann mindestens so scharf in ein Kapell heutzutage sein. Das war mir auch noch wichtig. Dann hatte ich ein bisschen weniger Mitleid. Ein scharfer Stein, einen guten, geraden, sauberen Schnitt. Jetzt ist einfach ein bisschen die Frage, welchem Sohn? Das steht da nicht so genau. Und dann schaue ich so ein bisschen die Kommentare und dann merke ich, okay, eine Frage, zwei Möglichkeiten, Minimum zwei verschiedene Antworten. Ich habe mich aber dann an einem jüdischen Ausleger ein bisschen nachgeangelt, weil ich finde, das, was er hier beschreibt, macht sehr viel Sinn. Er schreibt, es muss der jüngere Sohn, der Eliezer, gewesen sein. Weil, wenn der Ältere, der Erste, nicht beschnitten gewesen wäre, dann hätte sie den beschnitten. Der wäre ja zuerst dran gekommen. Und wenn sie quasi nur einen beschnitt, dann muss es nur der Jüngere gewesen sein. Keine Ahnung, gell? Das ist seine Auslegung. Wir können das annehmen oder nicht. Wir wissen es nicht genau. Die Bibel beschreibt es auch nicht. Ich habe es jetzt für mich noch logisch gefunden. Und er denkt, okay, komm, ich gehe auch davon aus, es war der Jünger gewesen. Auf jeden Fall macht sie dann etwas mit dieser abgeschnittenen Vorhaut. Sie berührt dann seine Füße, steht im Text. Und dann sind wir beim nächsten Punkt. Okay, seine, wem seine? Es ist wieder nicht ganz klar. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, es sind die Füße von dem beschnittenen Sohn, egal jetzt der Ältere oder die Jünger, oder es sind die Füße vom Mose. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, finde ich, dann wird es klar, es sind die Füße vom Mose, oder es wird klarer, so finde ich das. Es ist auch so, dass ja der beschnittene Sohn dann schon geblutet hat, also der hat die Berührung mit dem Blut gar nicht gebraucht. Und es ist auch nicht so, dass Gott irgendwie den Sohn hat wollen töten, sondern den Mose, und darum hat sie quasi im Mose seine Füße berührt. Wenn wir dann weiterlesen, dann kommt ja noch eben die Sache mit dem Blutbräutigam ins Spiel, muss ich da sagen. Und das ist wirklich so der Punkt, dass wir sagen, sie hat im Mose seine Füße berührt. Und das alles da ist eine ganz schön wilde Szene, oder? In 3 Vers, was für eine Nacht dort bei dieser Herberge, was da alles passiert ist. Und es kommt aber noch etwas wilder. Ich habe dann noch bin noch darauf gestoßen, was mit Füßen überhaupt gemeint könnte sein. Im Alten Testament sind Füße häufig als Euphemismus, quasi so ein bisschen als Beschönigung oder als auch als Hüllwort gebraucht worden und haben eigentlich Genitalien gemeint. Wir finden das auch noch bei der Szene, wo der Saul in der Höhle ist und seine Füße bedeckte. Dort ist quasi die Gleichwendung und dort geht auch wieder der Urtext quasi die Deutung her. Ich finde, das macht alles noch ein bisschen wilder in dieser Szene. Blutbrüdigam kommt übrigens oder hat auch mit Beschneidungskandidat oder Blutbeschnittener, kann das so übersetzt werden, das Wort Blutbrüdigam. Und es hat eigentlich damit zu tun, er ist Brüdigam vom Bund mit Gott. Es ist wie eine Erinnerung, Gott, du hast dann auch einen Bund mit dem Mann. Es ist der Blutbrüdigam. Es gibt da einen festen Bund. Also so ein bisschen zu das, was alles passiert ist. Ich kann nicht überall ganz so viel Licht reingeben, wie ich will, aber ich kann wenigstens so Übersetzungsmöglichkeiten euch präsentieren, die gleich, finde ich, einmal eine Erklärung bietet. Warum ist aber das alles nötig gewesen? Warum ist die Beschneidung und die Berührung nötig gewesen von Mose? Es gibt eine Theorie, die sagt, dass Zipora ihren Sohn, eben wahrscheinlich den Eliezer, nicht hat wollen beschneiden und der Mose nicht hat wollen mit der Zipora ja, Kiffle. Es gibt doch das Sprichwort Happy Wife, Happy Life. Vielleicht hat der Mose gerade den Gruf ein bisschen in seinem Leben. Ich habe dann noch eine andere Erklärung gefunden und die ist für mich wahrscheinlicher. Diese ist lustiger, aber die zweite ist wahrscheinlicher. Und zwar, dass der Leser noch gar nicht lange auf der Welt war. Wir wissen eigentlich recht, wie wir es zeitlich einordnen müssen, die ganze Sache. Und nach dem Gesetz vom Alten Testament, also das Gesetz, das Abraham da schon bekommen hat, von der Beschneidung, hat man müssen am 8. Tag beschneiden und danach hat man 3 Tage sollen ruhen. Einfach damit es keine Zündung gibt, damit alles gut abheilen kann. Und es gibt die andere Theorie, die sagt, die Reise ist dann gerade in die Zeit gefallen, von der Beschneidung und diesen 3 Tagen Ruhe. Und darum wollte Mose die Beschneidung wie auf nach der Reise verschieben oder vielleicht aufs Ankommen in Ägypten, damit er losmachen konnte, endlich nach Ägypten gehen. Das ist auch nur eine Theorie, gell? Wir wissen es nicht recht. Es muss auf jeden Fall einen Grund gegeben haben, dass der eine Sohn nicht beschnitten war. Selbst wenn wir nicht ganz sagen können, vielleicht gibt es ja noch einen dritten, einen Grund, einen vierten, was auch immer. Aber irgendeinen Grund muss es ja gegeben haben. Und so oder so hat Gott jetzt den Mose wollen umbringen, weil da etwas war, eine Ungehorsamkeit gegenüber von Gott. Der Mose und Zipora sind Gott ungehorsam gewesen, weil es klar war, zum Bund Gottes gehört die Beschneidung am 8. Tag. Und der Sohn ist nicht beschnitten. Jetzt denkst du aber, hey, das ist gerade ein bisschen dramatisch von Gott, hey? Gerade mit dem Tod reagieren von Mose, nur wegen einer Ungehorsamkeit. Und ich habe dann so in meinem Leben ein bisschen geschaut, wir sind dann gerade ein paar Ungehorsamkeiten von mir in Sinn gekommen. Ich lebe noch, danke Gott. Es ist gerade ein bisschen viel, oder? Wegen einer Ungehorsamkeit, dass jetzt Gott so reagieren will. Ich habe in einem Kommentar etwas Schönes dazu gelesen und statt dass ich jetzt in eigenen Worten versuche, den Kommentar wieder zu geben, lese ich euch doch den Abschnitt vor. Einfach zu dem Thema. Dort schreibt, also es ist in der Wuppertaler Studiebibel, dort lesen wir dazu, es gehört zum Urwesen Jahwes, dass er den, den er erwählt und beruft, auch restlos anfordert. Er verheißt und schenkt Abraham einen Sohn und fordert ihn zurück, um ihn von Neuem zu schenken. Die Geschichte kennen wir dort. Jakob, der unter dem Führergott seine Wanderschaft antrat, hat einen gefährlichen Begegnung standzuhalten, ehe ihm die endgültige Gnade des Gottes zuteil wird. Genau wie Abraham, Isaac und Jakob, so begegnet Gott auch Mose als der Gerechte und Gnädige und zugleich als der Furchtbare. Nur wenn der Gerechte und Gnädige Gott zugleich der furchtbar Schreckliche ist, stehen wir vor den Tiefen der Gottheit. Dahinter stand nichts anderes als der Anspruch Gottes, dass der Mensch, den er erwählt und beruft, ihm ganz zur Verfügung stehen muss. Gott fordert den Berufenen restlos an. Und zu dem restlosen Anfordern gehört eben auch das Einfordern von Gehorsam. Und da bei Mose ist es das Nachholen von dieser fehlenden Beschneidung von seinem Sohn. Wie könnte der Mose je Gottes Volk anführen, wenn er selber nicht auf dramatische Art und Weise gelehrt hat, dass Gott Gehorsam fordert? Der Mose hat ein paar Mal müssen im Volk sagen, sind gehorsam. Kommen zurück auf den richtigen Weg. Wie hat er das können? Wie hat er auch können vielleicht streng sein mit dem Volk, wenn es ihn Gott nicht so dramatisch gelehrt hat? Der Mose musste zuerst erfahren, dass das Volk Israel zwar Gottes Gunst hat, und die haben es wirklich gehabt, aber deswegen, nur weil sie seine Gunst haben, ist Gott kein Schmusekatz, kein Stubbetiger. Habe ich mir so überlegt, er ist ein unbändig starker Löwe. Und der Löwe, der kann dir nichts machen, wenn er will, aber er kann dir auch das Leben nehmen, wenn er will. Und das hat vorhin, bei dem Kommentar, hat es doch so, hat es geheißen, nur wenn der gerechte und gnädige Gott zugleich der furchtbar Schreckliche ist, stehen wir vor der Tiefen der Gottheit. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir mit integrieren in unser Gottesbild. Ja, Gott ist Liebe. Das unterschreibe ich immer und jederzeit. Aber Gott nur auf die Liebe zu reduzieren, macht Gott irgendwie klein. Gott will mit Liebe uns begegnen, aber er kann auch anders. Und das finde ich ganz spannend an dieser Begegnung hier. Ich denke auch, dass das Erlebnis hier für Mose viel einschneidender war als die lange Rede am brennenden Dornbusch, die er vorne hatte. In dem Dialog am Dornbusch, ich habe schon erwähnt, spüre ich so viel Unsicherheit bei Mose. So viel Zweifel. So viel, ja, meinst du wirklich mich? Willst du nicht lieber einen anderen? Also, das könnte sicher jemand anders besser. Hey, so viel Unsicherheit. Nach dem Erlebnis, wenn ihr dann das mal noch ein bisschen weiterlesen, ist die Unsicherheit zu einem grossen Teil einfach weg. Gerade wenn wir hier lesen, wie er beim Pharao auftritt. Hey, er ist so gestärkt, er geht so gestärkt da raus. Wer Grösse und Macht Gottes im Angesicht von Tod und Leben erfahren hat, der kehrt gestärkt ins Leben zurück. Selbst wenn es jetzt für uns der Gedanke natürlich unbequem ist und nicht passend. Und dann sehe ich hier aber auch noch, das Blut als kräftiges Symbol. Da im Alten Testament auch wieder. Das Blut als kräftiges Symbol gesehen in dieser Geschichte. Später kommt das Blut der Opfertiere, ab der Stiftshütte, noch quasi dazu, wo quasi zur Vergebung der Sünde nötig sind, im Volk Israel, bei den Priestern. Und dann im Neuen Testament das Blut von Jesus Christus, wo zur Vergebung der Sünde nötig sind. Durchs Blut sind wir rein. Werden wir wieder rein? Wenn wir sagen, durchs Blut sind wir rein, dann geben wir ja auch zu, wir sind einmal unrein gewesen. Das Blut macht uns rein. Und das könnte auch ein Grund sein für die Berührung, die Zipora macht. So oder so, finde ich, sehen wir hier in dieser Begegnung auch wieder eine klare Anspielung auf den notwendigen Tod von Jesus Christus. Auf sein Opfer, auf das Blut, das er für uns hingibt. Ich glaube, wir dürfen mal festhalten, dass wir kein romantisches Bild von Gottes Begegnungen dürfen haben. Ja, Gott ist Liebe und Gnade. Er ist so gnädig mit uns. Und seine Liebe wird ja eben auch gerade sichtbar, hier am Kreuz. Wer Gott nicht Liebe wäre, hätte er seinen Sohn nicht hingegeben. Also ja, ihr werdet wirklich nicht sagen, gar nichts, dass Gott nicht Liebe ist in dieser Predigt. Gott ist voller Liebe, gerade für uns Menschen. Aber Gott ist auch Eifersucht und Zorn. Gerade wenn wir die Bibel lesen, die Gefühle kennt er auch. Wut, Eifersucht und Zorn. Aber es gibt einen grossen Unterschied. Und manchmal ist es so Mühe, wenn wir sagen, Gott kann Eifersucht und Zorn sein, weil wir das ja von uns kennen, Eifersucht und Zorn. Und bei uns sind das ungerechte Gefühle. Zorn ist nicht mit Gerechtigkeit bei uns verbunden. Eifersucht ist nicht mit Gerechtigkeit bei uns verbunden. Wut auch nicht. Aber Gott ist Gerechtigkeit. Wenn er eifersüchtig ist, ist er aus Gerechtigkeit eifersüchtig. Und wenn er zornig ist, ist das ein gerechter Zorn. Mir kommt hier auch so ein bisschen die Begegnung oder die berühmten Worte von Jesus in Sinn, Lukas 9. Dort sind wir noch rasch. Das möchte ich jetzt zum Schluss noch anführen. Die beiden Verse, Lukas 9, 23 bis 24. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, aber wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Und vielleicht hat Mose lang, bevor Jesus die Worte ausgesprochen hat, quasi die Bedeutung von diesen Worten schon am eigenen Leben erfahren. Das Kreuz auf sich nehmen heisst nicht die Last vom Kreuz. Oder wir hören Kreuz und dann denken wir so ein mächtiges Holzkreuz. Dann wissen wir, dass Holz schwer ist. Dann denken wir, also die Last vom Kreuz auf uns nehmen heisst so eine schwere Last durchs Leben schleppen. Das meint es nicht, der Vers. Sondern es meint, bereit sein, den Tod auf sich zu nehmen. Für Gott, für Jesus Christus. Und dann wirst du dein Leben erhalten. Jetzt kann man sagen, ja, ist der Mose bereit gewesen, den Tod auf sich zu nehmen? Können wir bereit sein? Aber der Mose hat erfahren, was es heisst, wenn man dann wieder in Gehorsam kommt mit Gott. Wenn man dann kann quasi am Bund Gottes festhalten. Und er hat Gerechtigkeit Gottes erlebt. Gott hat ja von ihm abgelassen. Das ist das Happy End von dieser Begegnung. Und uns soll das auch ermutigen. Wir haben Jesus Christus. Wir dürfen immer wieder zu ihm kommen, wenn wir ungehorsam gewesen sind und sagen, vergib du mir meine Sünde. Wir dürfen Gerechtigkeit wieder erhalten. Wir dürfen wieder auch neu dann so in den Bund hineingehen. Wir haben ja, wir leben auch im Grund Gottes. Aber ich glaube, wir dürfen mitnehmen, Gott will uns ganz, mit ganzem Herzen. Und er will, dass wir bereit sind, alles für ihn zu geben. Und das hat mich angesprochen, hier an dieser Begegnung. Und ich habe zuerst überlegt, ob ich gerade die Runde auftun will, was euch angesprochen hat. Aber ich glaube, wir brauchen einen Moment. Nach dieser Predigt, nach dem Text. Und vielleicht durch die Einladung. Wenn du beim Nachhinein, beim Kaffee trinken schon etwas weisst, komm es doch erzählen oder komm doch in dieser Woche dann mal auf mich zu oder schreib oder mail mir oder was auch immer, lüg mir an. Eigentlich würde es mich schon noch ein bisschen wundern. Was macht so eine Begegnung mit dir? Was nimmst du da draus mit? Ich bete jetzt mit uns. Jesus, ich danke dir einfach für das Wort Gottes. Es ist ein Geschenk. Und manchmal hat es Stellen drin, die irritieren uns. Da kommen wir nicht richtig gut klar damit. Und Jesus, wir wollen diese Stellen aber gleich annehmen. Wir wollen sie nicht klein machen, wir wollen sie nicht wegschieben, wir wollen sie annehmen als dein Wort. Und wir bitten dich darum, dass sie du uns immer mehr erklärst und immer mehr auch lieb machst. Dass wir das Unbequeme annehmen können, dass wir gerade auch daraus lernen können für unser Leben. Und Jesus, ich danke dir für dein Blut. Dein Blut macht uns frei, dein Blut macht uns gerecht, dein Blut führt uns in die Kindschaft Gottes, in diesen Bund hinein. Danke, dass wir hier in diesem Bund sein dürfen. Wir loben und preisen dich dafür. Und Jesus, hilf du uns, unser Leben dir ganz hinzugeben. Das ist eine ungeheure Herausforderung. Und wir haben so viel Ablenkung, so viele auch andere Sachen immer wieder vor Augen. Hilf du uns, dass wir dein Leben dir ganz hingeben können. Amen.